Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Helle und Bautzus. Servus. Ja, Lars Bastian, schön euch zu sehen. Wie geht's euch? Habt ihr die Eindrücke von der Invest gut verarbeitet in dieser Woche?
Mit verarbeitet, Timo, da hast du mich. Also ich muss es wirklich verarbeiten, weil ich muss erst mal sagen, es waren richtig tolle und interessante Begegnungen. Also wirklich viele Leute getroffen, viele Gespräche geführt, viele Hände geschüttelt. Die Vorträge kamen gut an, hatte zumindest ich das Gefühl. Aber was ich noch verarbeiten muss, ist, dass ich wirklich, ich glaube, es waren über 100 Selfies, die ich gemacht habe, auch gern gemacht habe. Aber dass jemand mal mit mir ein Selfie will, da... Ja. Arbeite ich immer noch dran. Also ihr merkt schon, voller Begeisterung und auf jeden Fall nächstes Jahr wieder.
Also kurz zur Einordnung, Sebastian hat die Selfies nicht nur alleine gemacht, sondern er wurde darum gebeten. Genau.
muss man dazu sagen, auf jeden Fall.
Fair
enough. Ich finde, es war wieder großartig, weil nichts gegen Social Media, wir machen den neumodischen Kram ja auch, aber persönliche Begegnungen, das ist immer noch was ganz anderes. Selbst wenn jemand kritische Äußerungen mit sich bringt, wenn man sich da face-to-face gegenübersteht, das ist durch nichts ersetzbar. War sehr, sehr schön.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, wir haben wirklich eine tolle Community. Also die Begegnungen, die ich auf der Invest hatte mit Leuten, die unseren Podcast hören, also das waren durchweg einfach total sympathische, nette Menschen. Und ich finde diese Nutzungssituation auch total krass. Also einer hört uns immer, während er Zahn-OPs durchführt, weil er meint ja, By the Dip beruhigt ihn. Dann einer hört es immer in der Sauna, andere gehen morgens am Sonntag dann Gassi mit dem Hund, gehen joggen, sind im Fitnessstudio. Also, dass wir quasi zu so einem festen Ritual geworden sind für ganz, ganz viele da draußen, das fand ich doch schon, das ging dann wirklich runter wie Öl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Absolut. Weil du sagst Fitnessstudio. Lars. Ja, ich habe auch einen getroffen, der hört uns auch im Fitnessstudio. Und natürlich, wenn wir überziehen in der Folge, dann trainiert er auch länger. Also er hat gesagt, das ist auch gut für seine Fitness.
Letztes Jahr hat einer zu meinem Einzelpodcast gesagt, er findet es eigentlich nicht so gut, aber er hört es zum Einschlafen. Da dachte ich, okay, das ist jetzt hoffentlich nicht die Hauptverwendungsart und Weise, aber alles gut, jeder wie er mag.
Ganz genau. Und damit gehen wir rein in unsere Themen. Wie immer sieben Themen mit im Gepäck, nach dem Motto drei Mikros, drei Meinungen. Wir haben heute tolle Neuigkeiten zu verkünden und werfen im Thema Nummer 1 dann auch noch einen kurzen Blick auf Sebastians Tesla-Zertifikat, denn da hat sich einiges getan. Wir sprechen über Bayer mit der Frage, lag Lars falsch? Was dahinter steckt? Dazu später mehr. Wir haben Bitcoin im Gepäck. Wie plant und gestaltet man am besten seinen Exit? Wir diskutieren über den USA- und China-Deal mit der Frage, ist dieser Deal möglicherweise eine Gefahr für europäische Aktien? Dann haben wir die Frage mit im Gepäck, zerstört Trump die Pharmabranche? Wir haben natürlich eine Hörerfrage mit dabei. Liebe Grüße an Pascal an dieser Stelle. Coinbase versus Robinhood, das wünscht er sich als Aktienduell. Welcher der beiden Broker ist aktuell kaufenswert? Und wir sprechen über Sebastian in Kombination mit dem Thema Gold und der Frage, die hat mich ehrlicherweise überrascht, Sebastian. Also diese Entwicklung macht mir Angst. Ist keine Frage, ist eine Aussage, aber ich habe mir halt die Frage gestellt, was steckt denn da eigentlich hinter? Also wenn Sebastian Angst hat bei einer Goldpreisentwicklung, naja, da müssen wir auf jeden Fall bei Thema Nummer 7 dann mal ganz genau hinhorchen. So, jetzt gehen wir direkt rein in Thema Nummer 1 und da erlaubt mir oder beziehungsweise uns bitte mal 5 Minuten ganz kurz zu unserer App. Also ganz viele von euch wissen ja, wir haben eine App im letzten Jahr im November 2024 ins Leben gerufen, die By The Dip App. 30.000 Nutzer sind da schon drin und da möchten wir euch über ein paar Neuerungen aufklären. Und wir möchten jetzt erstmal an dieser Stelle auch allen 30.000 Nutzern ein großes Dankeschön nochmal mitgeben, weil ihr habt einfach mitgeholfen, dieses Projekt und diese App zu dem zu machen, was sie jetzt ist. Wir haben super viel Feedback bekommen, auch Kritik natürlich, und haben das einfließen lassen in dieses Projekt. Also nochmal ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was diese By The Dip App ist. Also, wir haben dort einen Masterfeed, da bekommt ihr jeden Tag Sprachnachrichten, Videos, kurze Texte mit Grafiken, Einordnungen von Lars, Sebastian und mir zum aktuellen Marktgeschehen. Wir haben dort den exklusiven Mittwochspodcast und da hat jetzt zum Beispiel auch Lars eine Ausgabe am Mittwoch gemacht und ja, die ging mir tatsächlich ein bisschen runter wie Öl, weil Lars nämlich jetzt gesagt hat, ja Moment, ich habe mir die Uber-Aktie nochmal angeschaut und die These von Timo, ja, die ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also wer sich diese Ausgabe nochmal anhören möchte, die hängt auf jeden Fall drin im Feed. Wir haben außerdem unsere Watchlists mit Live-Kursen da drin. Wir haben einen ETF-Guide produziert. Sebastian und ich haben einen 10-teiligen Videokurs sozusagen für Einsteiger gedreht. Und all das ist vollkommen gratis und das bleibt auch gratis und zwar dauerhaft, ja, ich kann eigentlich sagen für immer. All das ist da jetzt drin, aber wir satteln jetzt nochmal ein bisschen drauf, weil wir wollen euch einfach nochmal ein bisschen zusätzliche Nähe zu uns ermöglichen und euch auch ein bisschen zusätzliche, ja sozusagen Gedanken, zeitnahe Gedanken mitgeben, was wir eigentlich in unseren Portfolios so machen, weil das tatsächlich auch immer wieder ganz viele Fragen von unseren 30.000 Nutzern waren. Und an dieser Stelle, ja, Sebastian, was haben wir da gemacht? Welche Features kommen da jetzt?
Was hat unser großartiges Programmierteam gemacht, muss ich ja natürlich noch erwähnen. Also wir haben nochmal Gas gegeben. Alles, was Timo gesagt hat, ist natürlich auch in By the Dip Plus dann erhältlich. Wir haben Live-Funktionen, das heißt, nennen wir es mal neudeutsch Livestreams. Also immer, wenn was an den Märkten vorangeht, wenn irgendwas passiert. Ihr erinnert euch sicherlich an Donald Trump und den Anfang des Aprils und ihr erinnert euch wahrscheinlich auch, dass wir beispielsweise auf YouTube dann schnell reagiert haben, wir sind live gegangen. Da ist dann ab sofort noch näher am Markt und auch natürlich sehr präzise durch uns drei oder auch mal durch zwei Einordnungen, egal was am Markt passiert. Das heißt, da wird es exklusive Livestreams geben, nur da drin. Dann, wir haben eine Webinarfunktion. Das heißt, wir werden neues By the Dip-Format noch mit etablieren, dass wir dort, also nur für die Plus-Nutzer entsprechend, über Aktien sprechen, die ihr uns zuwirft, wo wir Einordnungen tätigen, was wir von welcher Aktie auch halten, auch mal exklusive Aktienduelle, die nur da drin vorkommen. Und wir werden natürlich auch entsprechend die Käufe und Verkäufe jetzt, was Timo und ich so tätigen, da einstellen. Beispielsweise, wenn wir hier über Chancen sprechen, Timo hat es gerade erwähnt, auch mal eine Tesla oder auf der Invest beispielsweise eine Palantir, das wird dort alles reinkommen, bevor wir überhaupt in die Position gehen und können das dann natürlich auch engmaschiger mit begleiten. Also das Wichtige ist ja immer, wir nennen das zwar am Sonntag transparent, aber ich glaube viele, und das kam auch in den Fragen hervor, wünschen sich dann eine Betreuung, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus, wann baue ich die Position noch ein bisschen aus. Also das wird alles dann in Plus sein, plus noch eine Menge mehr Funktionen.
Ja, zum Beispiel bekommen wir pro Woche um die 100 Hörerfragen und wir können ja naturgemäß immer nur eine Hörerfrage hier mit behandeln. Also das heißt, wir werden auch ein Format etablieren, wo wir dann also diese Hörerfragen wirklich gebündelt sammeln und dann versuchen wirklich so 10, 12 Stück pro Woche. Also jede Woche wird das neu quasi dann gestaltet, dieses Format. Und dann werden wir pro Episode wirklich 10, 12 Hörerfragen, vielleicht sogar 15 Stück, dann exklusiv beantworten. Also das bedeutet, wir versuchen einfach nochmal ein bisschen näher an euch ranzukommen, euch noch mehr Interaktionsmöglichkeiten mit uns zu ermöglichen und natürlich auch unsere Gedanken, wann und wie und warum wir irgendwas in unserem Portfolio umsetzen, egal ob Kauf oder auch Verkauf. Und weil das halt einfach etwas ist, was jetzt quasi sehr, sehr stark nachgefragt worden ist.
Und was es auch nicht gibt, muss man auch mal so klar sagen, in der Form. Genau. Wir haben ja, wenn ihr wüsstet, wie lange wir gebraucht haben, wir sagen lieber keinem, wann wir begonnen haben, hier die App entwickeln zu lassen, muss man dazu sagen. Also wenn wir drei das gemacht hätten, dann würde das alles nichts werden. Aber dass das genau nach unseren Vorstellungen dann so jetzt geklappt hat, also vielleicht spürt man uns die Aufregung ein bisschen an. Die App läuft natürlich schon, aber mit diesen Zusatzfunktionen, ich behaupte einfach mal, da dir wird so noch nicht, ne?
Nee, also man kann wirklich sagen, das, was wir jetzt gebaut haben, also unser Team da gebaut hat, nochmal herzliche Grüße, das ist sozusagen wie so ein kleiner eigener Social-Media-Kosmos und wirklich großartig. Wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr euch einfach mal anschauen wollt, was da noch weiterhin dahinter steckt, dann empfehlen wir euch den Link, der unten in den Shownotes hängt, buy-the-dip.de. Dort gibt's alle Infos. Guckt einfach mal rein. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal ganz kurz rüber noch zu etwas, was sich in deinem Portfolio getan hat, Sebastian. Nämlich das Tesla-Zertifikat. Das hat sich jetzt ganz gut entwickelt, oder? Ich meine, das war so, dass du ganz kurz vor der Knockout-Schwelle standest, ziemlich weit hinten warst, aber das hat sich jetzt ziemlich gedreht.
Das stimmt. Und ich muss dazu sagen, natürlich bei dem Schein, es war auch so geplant. Also es war jetzt nicht gedacht, dass ich bis zur Knockout-Schwelle halte und irgendwie mein Risikomanagement über den Haufen werfe, sondern man kann ja, da hatte ich auch ein paar interessante Gespräche auf der Invest, man kann einen Stop-Loss setzen, man kann aber auch sagen, ich wähle einen Schein und wenn der verfällt, dann ist das ein automatischer Stop-Loss. Das muss man halt dann entsprechend einkalkulieren. Und ihr wisst ja, ich habe Tesla, das müsste im, ich guck mal gleich in meine Plattform hier rein, das war im März, hatte ich die Position damals eröffnet. Da hatten wir, so, hier ist es doch. Da hatten wir damals einen Kurs von etwa 200 und, na, wo haben wir ihn hier? Bei etwa $226, genau am 11. März. Wir hatten hier drüber in der Folgeausgabe auch gesprochen. Und mir war Tesla einfach total überverkauft. Also durch diesen starken Abverkauf nach unten war ich einfach so dem Gefühl unterlegen, dass ich gesagt habe, okay, aufgrund meiner Erfahrung, das muss mal wieder ein Rebound geben. Elon Musk wird schon wieder irgendwas an die Wand malen für die Investoren. Das hat ein bisschen gebraucht. Aber jetzt, wenn wir auf den Tesla-Aktienkurs mal draufschauen, aktuell, wir sind über $340, aktuell vor Börse $342. Und der Schein ist jetzt Stand momentan 130% im Plus. Das heißt, ich nehme jetzt mal die ersten Teilgewinne mit und den Rest dann wahrscheinlich in der Folgewoche. Und das ist auch sowas, was wir halt jetzt auch engmaschiger auch künftig dann begleiten können.
Ja, absolut. Also erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke dir. Mit eurer verhassten Tesla-Aktie.
Ja, ja, Mai. Lars hat sie ja auch schon relativ erfolgreich gehandelt. Ich hab sie auch ein paar Mal gehandelt. Aktuell steht es tatsächlich auch 2-1 für mich. Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, da war auch einmal eine riesige Short-Position drauf. Also keine riesige in meinem Gesamtportfolio-Kontext, aber eine Short-Position drauf, die dann auch sehr, sehr gut ins Plus gelaufen ist. Aber das ist schon ein paar Jährchen her, muss ich ganz ehrlich sagen. Und seither habe ich sie eigentlich auch gar nicht mehr angefasst. Lars, du aber auch nicht, oder? Jetzt kürzlich?
Nee, ich dachte jetzt, wenn ich mal in Führung bin mit meinen Tesla-Trades 4-3, da sollte ich aufhören. Abpfiff. So, ich will die Bilanz nicht gefährden.
Ja, genau.
Aber aktuell, ich habe es nur, wie gesagt, auch wenn ich fundamental Bedenken habe, charttechnisch, das habe ich auch schon gesagt, kann ich es total nachvollziehen. Sie sieht, ich denke, jetzt könnte sie kurzfristig ein bisschen Konsolidierung erfahren, aber das sieht einigermaßen bullisch aus. Einfach nur Charttechnik, Namen vergessen, sieht einigermaßen bullisch aus.
Sag mal, Sebastian, wie machst du das jetzt? Nimmst du da quasi die Hälfte der Position raus und ziehst dann den Stop auf Einstand oder auf Hälfte des Gewinns? Wie gehst du da jetzt vor? Was ist dein Plan?
Also ich nehme die Hälfte erstmal raus, weil bei 130%, das ist in den wenigen Wochen super gelaufen, da nehme ich jetzt erstmal Geld vom Tisch. Aber du hast recht, ich ziehe den Stop-Loss nach und wenn ich mir hier so den Chart anschaue, dann so etwa, hier hatten wir ein Gap bei 306 bis 307. Also ich würde so zugucken, vielleicht bis 310, $308 und würde dann den Rest mitnehmen. Aber das ist auch jetzt nicht fundamental irgendwie begründet, das ist jetzt rein, wenn eine Position so stark läuft, auch so schnell in den Gewinn dann reingeht, dann nehme ich die Hälfte raus, sichere den und habe auch einen relativ engen Stop, wo ich dann rausgehe. Also da, ich mache das ein bisschen auch vom Gefühl. Wenn jetzt Tesla auch ein paar Tage seitwärts läuft, dann kann es auch gut sein, dass ich die ganze Position rausnehme. Das werde ich aber dann entsprechend noch natürlich auch bei uns ankündigen. Und das ist eigentlich das, wo diese engmaschigere Begleitung, wenn wir hier irgendwelche Chancen nennen oder was wir machen, das können wir halt jetzt auch leisten, dass du da auch wirklich live dabei bist. Und nicht alle ein bisschen im Regen stehen, weil Tesla kommt oft in den Hörerfragen. Wir können jetzt nicht jede Woche über Tesla sprechen, aber gerade bei solchen kurzfristigeren Chancen, wie wir sie dann eingehen, da macht natürlich Sinn, wenn man da auch wirklich engmaschig dann bei Beiderte Plus begleiten kann.
Ja, sehr gut. Kannst du noch ganz kurz einordnen für diejenigen, die nicht wissen, was ein Gap ist, nur ganz, ganz kurz?
Eine Kurslücke. Das heißt also Gap, ganz klassisch, wenn eine Aktien haben ja feste Handelszeiten, es gibt auch ein Wochenende, da handeln dann gar keine. Und wenn dann beispielsweise kursbewegende Nachrichten kommen oder auch weltbewegende Nachrichten, dann eröffnen Aktien mit einer Lücke nach oben oder nach unten. Und da sagt man in der Fachterminologie dann Gap dazu. Gut, dass du es sagst, Timo. Ich hatte so in meiner Nerdiness ganz vergessen, dass ich das Wort ein bisschen
beschreibe. Alles gut. Mir ist nur wichtig, dass halt auch diejenigen dann mitkommen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben. Und
so wie du.
Mit einigen Fachbereichen. Uiuiui.
So, endlich geht's los. Dann mache ich auch wieder mit.
Jetzt wieder ein bisschen Feuer drin hier in der Ausgabe. Na gut, schade, dass du das zweite Thema nicht mitgebracht hast, Sebastian. Mhm. Jetzt gerät Lars erstmal ein bisschen ins Kreuzfeuer. Wir sprechen nämlich über Bayer mit der Frage, lag Lars falsch? Und Stand jetzt muss man sagen, jo, stimmt. Lars lag leider erstmal falsch.
Ja gut, solange bis irgendwas dann eingetreten ist, liegt man ja qua Definition erstmal falsch. Und ich habe nicht erwartet, dass Bayer sofort in die Einstelligkeit rutscht. Also ja, das ist mir so lapidar rausgerutscht, dass ich sage, die werden eher einstellig, als dass sie, und offen gesagt kann ich den zweiten Teil nicht mehr sagen, als dass sie sich vom Kurs 50% oder 100% erholen. Also da sind wir auch noch nicht. Man muss dazu sagen, die Bayer-Aktie ist ja eine, die jetzt ja jahrelanger Aufwärtstrend, fundamental auch sehr begründet. Und als wir das Video, beziehungsweise als wir hier unseren Podcast besprochen haben, da kannten wir die News ja noch gar nicht, die heute frisch über den Ticker am Freitag gekommen sind. Die Zahlen waren ganz okay. Die Aktie ist zwischenzeitlich bis auf fast 27 Euro gestiegen. Das haben aber offensichtlich einige wieder zum Ausstieg genutzt. Dann war sie wieder deutlich schwächer, ja, fast 4 Euro, also fast 20% schwächer. Jetzt ist sie heute wieder etwas fester, weil es möglicherweise, muss man dazu sagen, Bewegungen gibt rund um die Rechtsstreitigkeiten. Bayer hat angekündigt, dass sie darüber nachdenke. Sie möchten gerne alle Schadensersatzansprüche, möchten sie jetzt klären, ein für alle Mal. Und was hier das Wall Street Journal, das hat berichtet, mit ins Spiel gebracht hat, ist der sogenannte Texas Two-Step. Und ich sage einmal ganz kurz, was es ist. Aufspaltung eines Unternehmens in zwei Einheiten. Das eine behält das operative gesunde Geschäft und bleibt zahlungsfähig. Und das andere erhält dann die rechtlichen Verbindlichkeiten, zum Beispiel eben die Klagen wegen gesundheitsgefährdender Produkte. Und logischerweise wäre das vorteilhaft, weil du natürlich sagen kannst, naja, wenn diese Einheit, wenn wir uns nicht einigen können, dann eben Chapter 11, also US-Insolvenz, dann kriegt ihr nichts. Meines Erachtens ist das hier Taktik. Bayer hat das so auch noch nicht bestätigt, um hier ein bisschen Druck zu machen auf die Klagenden. Und dann will man eben das Hauptgeschäft aus diesen Milliardenrisiken irgendwie rausbringen. Dazu muss man sagen, dass dieser Texas Two-Step, das ist das, was ich hier auch gefunden habe, zuletzt versucht wurde anzuwenden von Johnson & Johnson und 3M. Und bei beiden hat das nicht geklappt. Weil natürlich selbst ohne juristische Ausbildung du sagst, naja, das ist natürlich schwierig zu sagen, okay, wir haben eine quasi eine, nicht eine Bad Bank, sondern wir haben eine Bad Company. Aber eigentlich ist es so. Ja, genau, die lagern wir dann aus und wenn ihr mit denen euch nicht einigt, dann bitteschön. Also, ob das wirklich klappt, weiß ich nicht. Der Markt feiert es jetzt auch nicht. Fundamental finde ich Bayer nicht mehr zu teuer, aber es gibt auch so etwas wie so eine Art Gewohnheitsrecht an der Börse. Wer soll Bayer jetzt kaufen? Warum? Also es muss ja irgendein Investor, und es sind im Wesentlichen ja nicht Kleinanleger, sondern es sind große Investoren, Fonds, es müsste ja wirklich dann hier eine Bewegung stattfinden, die Bayer-Aktie dann nach oben. Wer sollte der Käufer jetzt in dieser Situation von Bayer sein? Ob sie in die Einstellung, also wir können dann gerne festhalten, von mir aus machen wir das auf Jahressicht, wenn Bayer nicht in die Einstelligkeit gefallen ist, habe ich Unrecht gehabt. Aber ich sehe überhaupt gar keine Veranlassung, hier von meinem pessimistischen Standpunkt gegenüber der Bayer-Aktie abzurücken. Wie seht ihr das?
Kann ich beipflichten. Also, weil du fragst, wer kauft das? Vielleicht irgendjemand, der auf einen Turnaround setzt. Aber da finde ich halt bei Bayer ein Spezial-Turnaround. Weil Turnaround kaufst du ja oft ein Unternehmen, wo du sagst, die haben Probleme, da muss man was umdrehen, wo du als aktivistischer Investor reingehst und dann Management tauscht, Produkt austauschen, die ganze Lieferkette tauschen und. Aber bei Bayer hängt ja wirklich das Schicksal auch an den amerikanischen Gerichten. Und was du sagst, dieser Texas Two-Step ist unglaublich schwierig zu vollziehen. Aber selbst wenn du ihn vollzogen hast, hast du auch nicht eine 100% Garantie, dass nicht ein findiger Anwalt dann doch wieder gegen den guten Teil des Konzerns irgendwie klagt. Das hatten wir auch bei den ganzen Banken gesehen. Die hatten ja früher in der Finanzkrise, die Älteren erinnern sich, die SPVs, das heißt, da waren verbriefte Sachen mit drin vom Immobilienmarkt und. Und da hat man gesagt, ja, das sind ja nur eigentlich SPVs, also so Spezialverpackungen für gewisse Stückelungen an Immobilienkrediten. Und dann hat man trotzdem aber irgendwie eine Möglichkeit teilweise wieder gefunden, die SPVs zu verklagen. Die hatten keine Kohle, aber dann doch die Mutter wieder reinzuholen. Also bei Bayer, ich sage ja immer so, auf hoher See und vor Gericht bist du in Gottes Händen. Und das ist bei Bayer irgendwie auch ein Turnaround, wo du keinen Einfluss richtig hast, weil das liegt im amerikanischen Rechtssystem. Ich beobachte die Aktie gerne immer aus Interesse, mal mit einem Auge, aber ist für mich überhaupt kein Kauf oder irgendwas in die Richtung.
Es fällt mir gerade wahnsinnig schwer, dir beizupflichten, Sebastian, wegen deinem kleinen bösen Späßchen, was du hier auf meine Kosten gemacht hast. Aber
ich lade dich wieder auf den Bein ein.
Es sei dir verziehen, ich verzeihe dir. Und ja, Gott sei Dank, hast du dir jetzt nochmal die Schweißperlen von der Stirn. Nein, Spaß beiseite. Also du hast es gesagt, der Einfluss, das liegt außerhalb deines eigenen Einflussbereichs. Dein Unternehmen selber, das kannst du umstrukturieren, da kannst du Geschäftseinheiten abspalten, aufspalten, neu aufsetzen und so weiter. Das liegt innerhalb der Kontrolle des Managements. Und insofern sind solche Turnaround-Stories dann potenziell auch interessant. Wir sagen ja auch immer, sollte man nicht allzu viele davon im Depot haben. Also ein Depot, was nur aus lauter Turnaround besteht, möglicherweise dann natürlich auch relativ anfällig. Ich meine, das kann brutal nach oben hin knallen, wenn diese Turnaround-Stories dann aufgehen. Ja, aber du hast natürlich kurzfristig auch immer sehr viel Risiko mit drin, weil natürlich vorgelagert dann bei solchen Turnaround-Stories auch immer quasi der Bärenmarkt in diesen einzelnen Wert mit draufdrückt.
Ja.
Und insofern muss ich leider sagen, obwohl ich Bayer als Unternehmen nach wie vor spannend finde und da auch jeden verstehen kann, der an Bayer glaubt, auch wir haben ja hier in Deutschland sehr, sehr viele Privatanleger, die Bayer-Aktie einfach halten und von der Substanz des Unternehmens überzeugt sind. Und da kann ich mitgehen. Aber ich möchte halt, dass diese Rechtsstreitigkeiten tatsächlich irgendwann mal zu einem Abschluss kommen. Denn die Zahlen waren zwar gemischt, sind aber gut angekommen, weil sie die Analystenerwartungen geschlagen haben. Insofern war bei der Aktie in der Tendenz eigentlich charttechnisch wieder Luft nach oben. Und dann kommt einen Tag später wieder eine Meldung, die sich also am Donnerstag auf diese Rechtsstreitigkeiten bezogen hat. Negativer Newsflow für Bayer und sofort geht's wieder wirklich aber rapide abwärts. Und das wird sich nicht auflösen, solange diese Probleme nicht gelöst sind. Ich glaube, also ich würde in der Tendenz, wenn Lars und ich jetzt eine Wette machen müssten, um diese Einstelligkeit, ich würde in der Tendenz dagegen wetten, also ich würde dagegen wetten, kommt natürlich auch immer auf den Einsatz an, aber ich würde mich da anders positionieren als Lars. Tatsächlich.
Also eher positiv. Du sagst, Bayer wird dreistellig.
Nein, das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Das, Sebastian, was ist denn los mit dir? Du bist ja
nicht genau dabei. Ich weiß nicht, diese two-folded bets eigentlich was sind für Leute, die keine Ahnung haben von Wetten, ne? Also da, als ob ich darauf reinfallen würde, weil für dein Szenario muss Bayer nur nichts machen oder steigen und für mein Szenario muss fallen. Also du musst auch schon ein bisschen früher aufstehen, wenn du denkst, dass ich auf solche Wetten dann einsteige, weil du müsstest dann ja sagen, damit es eine faire Wette ist, stattdessen wird Bayer das erreichen.
Aber ich mag es ja einfach, diese unfairen Vorteile zu haben. Das ist ja das, was ich will, ne?
Ja, doch mal. Ja? Musst du dir andere Leute suchen.
Na gut. Dann mache ich die Wette halt mit Sebastian. Lass uns über Bitcoin reden. Wir haben Bitcoin im Gepäck und zwar mit der Fragestellung, wie plant und gestaltet man am besten seinen Exit? Ja, das ist, Lars, du hast das mitgebracht,
ja,
oder?
Das habe ich. Ja. Und ich würde es noch nicht mal so groß fassen. Dazu müssen wir definitiv und werden wir auch exclusive on Plus, wie nennen wir es, BTD Plus, werden wir natürlich drüber sprechen, weil das ein super großes Thema ist. Ich bin total überrascht gewesen. Man muss fairerweise sagen, die Stimmung auf der Invest war sicherlich auch deshalb so positiv, weil die Börsen so bullish waren. Bitcoin hat sich wieder deutlich erholt. Aber es war tatsächlich eine Frage, die total häufig kam. Wie war das denn nochmal? Wo hast du nochmal deine Exits? Weil ich ja häufig gesagt habe, und das ist auch so, ich würde Bitcoin dann drittelweise verkaufen, wobei das letzte Drittel quasi eine unbegrenzte Haltedauer hätte. Und wir nähern uns dem. Wir werden bis August wird Bitcoin $120,000 erreichen. Punkt. Für alles andere siehe Disclaimer unten. Theoretisch könnte ich daneben liegen, wird aber, glaube ich, nicht passieren. So, und wenn dann darüber muss sich einfach jeder Gedanken machen, weil es gibt ja gar nicht den Bitcoin-Exit. Wenn ich dann ein Drittel verkaufe und ich stehe ja auch vor der Frage, was mache ich damit? Das heißt also, gehe ich dann in defensive Dividendenwerte, weil es mir wichtig ist, irgendwie passive Einkünfte zu erzielen, oder streue ich dann die Summe auf mein Aktiendepot? Du musst ja so oder so, wenn du aus einem Sachwert rausgehst, selbst wenn es ein digitaler ist, musst du dir wirklich überlegen, was machst du da? Und das kann man von vielen Seiten beleuchten, nur weil diese, ich weiß ja nicht, wo bei allen anderen, das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, oder am besten direkt bei uns in der App das Feedback geben, wo ihr aussteigen wollt. Aber wenn du heute 25 bist, warum, und du bist davon überzeugt, dass Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben, dann gäbe es ja gar keinen Grund, bei 120, 130 oder 140.000 ein Drittel zu verkaufen. Wenn du sagst, ja, mein Anlagehorizont ist nicht mehr ganz so lang und ich habe mir das Geld eingeplant, wirst du trotzdem, sofern du eben so wie der Präsident keine Jets geschenkt bekommst, hast du vielleicht ganz konkrete, vielleicht ist es auch nur ein Wohnwagen, I don't know. Also wenn du das hast, ist ja super. Für einen Konsum, der ist schon fest eingeplant. Aber ansonsten musst du dir echt die Gedanken machen. Und ich habe das einfach mal mitgebracht, weil ich von euch wissen wollte, ob ihr plant auszusteigen, wenn die Zielzone erreicht ist. Und wenn ja, was macht ihr dann damit?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Essen. Wir gehen essen, Timo, oder?
Das langt dann, ja, das, je nachdem, wie viele man hatte, könnte das reichen.
Genau, dann produzieren wir wieder legendäre Bilder im Brennergrill hier in München, die wir dann postladen in die App, posten, genau. Also ich würde tatsächlich am Ende dieses Zyklus, ist natürlich total schwer zu definieren, wann und wie und wo endet der. Also es gibt ja auch nicht quasi einen Zeitpunkt, wo man weiß, zack, jetzt ist es vorbei, sondern das ist natürlich irgendwie auch eine zeitliche Phase, die man dann versuchen muss zu identifizieren. Und
darf ich das nicht nochmal konkreter haben? Challengen, hast du einen konkreten Ausstiegskurs für einen Teil deiner Bitcoin-Reserven?
Ja, tatsächlich würde ich eine Hälfte verkaufen, und zwar höchstwahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob du recht behältst, Lars, aber du hast ja quasi ein Kursziel von $140.000 auf der Invest ausgerufen und ja auch in Gesprächen bilateral ja auch schon mal kundgetan. Jedenfalls finde ich, das ist ein Zielbereich, den ich mir auch tatsächlich vorstellen könnte. Also es gibt auch durchaus optimistische Annahmen. Zum Beispiel unser Kollege Alexander Mittermeier, absoluter Krypto-Profi, der könnte sich sogar $160.000 vorstellen. Aber sagen wir mal, mit dieser konservativeren Annahme bin ich jetzt erstmal in deinem Camp. Und dort könnte ich mir vorstellen, zumindest mal eine Hälfte rauszunehmen, wenn sich die Anzeichen verdichten, dass Bitcoin möglicherweise in seinen nächsten Winter reingeht. Und wie hart dieser Winter ausfällt, das weiß ich natürlich auch nicht. Und das wäre natürlich auch eine Spekulation darauf, dass ich dann wieder nochmal etwas günstiger in diese Position reinkomme. Also ihr seht, ich bin kein Bitcoin-Maximalist. Ich bin auch niemand, der sagt, Bitcoin muss man buy and hold forever im Core-Portfolio haben. Ich glaube, wie gesagt, die Hälfte würde ich ungefähr drin behalten. Und die andere Hälfte würde ich dann also versuchen, taktisch nochmal etwas günstiger reinzukaufen. Das wäre der Plan.
Finde ich gut. Bis auf den einen Teil muss ich ganz klar sagen, will not happen. Wenn sich dann abzeichnet, dass der Bitcoin-Winter kommt, dann steht Bitcoin nicht mehr da, wo du sie verkaufen wolltest. Also wenn Kursziele erreicht werden, muss man da verkaufen. Es gibt nichts am Top, was mir signalisiert, jetzt könnte der, es sei denn, du sagst, ich warte, dass es zur Not überschießt und ich verkaufe 15% später. Das mache ich lang genug, um zu wissen, dass es auf der Top-Seite, weil immer Bitcoin überschießt, in jedem Zyklus, dieser P-Cycle und so weiter.
Ich verstehe.
Weißt nicht, ob bei 130,
die letzte 40, Phase, 50, meinst du, die ist dann halt nochmal,
ja, keine Trading-Gedanken bei langfristigen Anlagen. Das ist schief.
Aber, du hast ja eigentlich auch mal ein Bitcoin-Kursziel dir selber gesetzt von, ich meine, $100.000 und hast dann aber auch gesagt, nee, Moment, also ich halte jetzt die Umfeldbedingungen weiterhin für interessant, sodass ich halt meinen eigenen Zielkorridor jetzt halt einfach nicht umsetze, ja, also den Verkaufsknopf drücke, sondern jetzt, du hast es ja jetzt weiterlaufen lassen, obwohl jetzt tatsächlich auch nochmal der Drawdown auf, wo waren wir, 70.000, 72.000 Dollar kam. Und insofern, sagen wir mal, hast du das ja auch flexibel gestaltet. Und wenn ich der Meinung bin, dass bei $140,000 die Umfeldbedingungen für Krypto noch so gut sind, dass da möglicherweise auch die von Alexander ausgerufenen 160 oder vielleicht sogar noch mehr drin sind, also dann muss ich das ja nicht unbedingt umsetzen. Das ist jetzt erstmal der Plan und den kann man aber ja auch flexibel nochmal adaptieren. Oder sehe ich das falsch?
Nein, kann man machen. Also nein, ist okay. Wenn man sich das theoretisch, und das hätte ja jetzt auch passieren können, erlauben kann, dass man dann gegebenenfalls, also ich habe ja vorher mal 100.000 gesagt und bei 75.000 musste ich fairerweise anerkennen, ja, bis jetzt ist deine Kurszielanpassung zur Oberseite hat nicht funktioniert. Wenn man das akzeptiert, Plan B, und das Geld nicht fest eingeplant ist, dann darf man das. Ansonsten aber muss man die Konsequenzen ertragen.
Also wenn ich mal rein darf als Störer, ich halte überhaupt gar nichts von irgendwelchen Kurszielen im langfristigen Depot. Also ich bin da, Timo, du hast es ein bisschen angeschnitten, aber also langfristig, was ich angelegt habe, es gibt einen Grund zu verkaufen. Das heißt, ich brauche Geld, ich muss investieren, weil ich gehe in Ruhestand und brauche Summe X, dann muss ich verkaufen, egal wo was steht. Aber ansonsten, wenn du mich jetzt fragst, also ich springe jetzt mal kurz zu Gold, weil ich da natürlich die längere Erfahrung habe, aber ich habe mit 18, also vor 22 Jahren angefangen, Gold zu kaufen. Damals waren wir unter $400 pro Unze. Wenn ich da gesagt hätte, bei $1,000 gehe ich raus oder 1,500, also damals Kursziele, kein Mensch nach diesem ewigen Goldbärenmarkt hätte gedacht, dass Gold sich überhaupt verdoppelt. Ich hatte so das Gefühl, Gold ist billig, es will keiner. Und ich habe sogar immer noch das Gefühl. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt fundamental getrieben sagen würde, ich glaube nicht mehr an den Bitcoin oder ich glaube nicht mehr an Gold, weil Gold relativ zu den Aktienmärkten unglaublich teuer ist und ich das Gefühl habe, wir könnten wieder in einen langen Bärenmarkt gehen. Dann nehme ich Geld vom Tisch und dann würde ich auch einen Teil des Goldes verkaufen. Ich werde immer Gold haben, aber ich würde auch Gewinne mitnehmen. Aber dass ich mir jetzt ein Kursziel setze und sage, $4,000 Gold oder Incrementum hat jetzt in Gold wie Trust rausgebracht, $4,800.
Nee.
Also weißt du, ich finde, das ist eine dynamische Sache, die da aber muss die Meinung ja angepasst
gesagt.
Werden.
Ja, das habe ich ja auch gesagt mit den Umfeldbedingungen. Aber ich habe jetzt ja erstmal referenziert auf den Zielkurs, den Lars für den aktuellen Kryptozyklus ausgerufen hat. Und ich weiß ja auch nicht, ob der dort endet oder ob es noch weiter nach oben geht oder ob es bei $125,000 schon die Anzeichen dafür gibt. Zum Beispiel Geldmenge geht zurück, es wird alles rezessiver, also deutlich rezessiver, als es jetzt aktuell ist. Also das heißt, wenn der Markt, sagen wir mal, in der Tendenz in Risk-Off umschaltet. Und dafür, ich meine, Sebastian, du bist jetzt seit über 20 Jahren in Gold drin. Was der Goldpreis jetzt gerade macht, also das kann ja eigentlich bei dir nur noch für diese langfristige Position nur noch Spaß machen. Ich bin jetzt in Bitcoin, ich habe einen durchschnittlichen Einstand von $60,000 mit der Position, die ich jetzt habe. Und ich sage, ich könnte mir vorstellen, das einzubuchen in mein Core-Portfolio, einen Teil davon, aber nicht komplett alles. Also das heißt, das sehe ich schon ein kleines bisschen anders an der Stelle jetzt
als du. Also ich stimme Sebastian zu. Ich habe das in meinem Aktienportfolio zum Beispiel ja auch nicht. Ich habe keine Zielwerte, an denen ich verkaufe. Allerdings habe ich diesen Bitcoin-Plan ja auch schon vor Jahren veröffentlicht. Das heißt, es war von Anfang an, die Annahme war, und das machst du, glaube ich, auch im Gold, Sebastian, die Annahme war, dass innerhalb dieses Zeitraums, wenn Bitcoin so stark steigt, der Anteil von Krypto in meinem Gesamtportfolio des Vermögens so hoch ist, dass ich es für vernünftig halte, hier Risiko rauszunehmen. Das werden ja andere anders sehen. Einige werden vielleicht nur in Bitcoin investiert sein und sagen, ja, was willst du denn mit Aktien? Bitcoin hat doch jede Anlageklasse geschlagen in den letzten 5 Jahren, in den letzten 6, in 7 Jahren. Kann natürlich nie eine Anlageklasse mithalten, wenn irgendwas von null aufsteigt. Das ist klar. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt zum Beispiel, bei mir ist es weniger, wenn ich durch den schnellen Anstieg dann im Kryptosektor, ich habe ja auch noch ein paar Altcoins, wenn dann 40% oder 50% meines Portfolios aus Bitcoin bestünden oder Kryptos, dann wäre mir das einfach zu hoch. Und wenn ich etwas mehr als die Hälfte, 2/3 verkaufe, dann wäre mein Kryptoanteil immer noch in etwa so groß wie mein Goldanteil. Einfach, weil er so stark gestiegen ist. Und das möchte ich sicherlich auch langfristig weiterhalten. Deswegen habe ich auch gesagt, das letzte Drittel hat keine Verkaufsabsichten. Ich gebe aber offen zu, das ist in diesem Fall im Flow, weil natürlich der Rest des Vermögens auch mitgewachsen ist. Das heißt, ich muss die Frage immer beantworten können beim Verkauf, was mache ich mit dem Geld? Und die Antwort kann nicht sein, Tagesgeldkonto. Das kann für kurzfristig mal, aber ich muss also den Plan haben. Und unter dem Aspekt, ja, ich wollte es einfach nur mitbringen, weil diese Pläne ja bei jedem individuell ganz anders aussehen können. Was mache ich dann mit dem Geld?
Und ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch das Fazit, was man jetzt hier drunter packen kann, Lars, wie du es gesagt hast, dass das wirklich eine sehr hochindividuelle Angelegenheit ist, die möglicherweise auch lebensphasenabhängig ist, die davon abhängig ist, wie viel Risiko möchtest du weiterhin nehmen, wie groß war auch die Position oder der Portfolioanteil letztendlich jetzt von Bitcoin und hat sich jetzt irgendetwas möglicherweise auch in deiner Lebenssituation geändert und ja, ich glaube, das sind alles so Dinge, die man dann mit einfließen lassen müsste, oder?
Wenn sich jemand zum Beispiel immer schon von seiner Frau scheiden lassen wollte, aber er konnte sich es einfach nicht leisten und Bitcoin ist der Exit. Ja, hallo, dann hat das doch auch einen Nutzen, um hier mal eine ernste Note reinzubringen. Hoffentlich hört meine Frau nicht mit. Ich bleibe auf jeden Fall.
Gut.
So.
Sowohl in der Ehe als auch hier im Podcast.
Ich muss gleich aber nochmal nachfragen, ob wir eventuell was schneiden müssen hier. Das kläre ich aber im Nachgang.
Nein. Ich glaube, das ist nichts gefährlich.
Ihr habt sie kennengelernt. Hallo, unser erfolgreichster Post in der App war, glaube ich,
das war der Lindkoffer. Aber ehrlich? Yolanda ist auch sehr gut angekommen.
Naja.
Also Entschuldigung, wenn ich jetzt...
das hört sich jetzt schon wieder so an, wie ich es nicht wollte. Komm, ehe es hier schmuddelig wird, hier mit deinem wieder, dann gehen wir zum nächsten Thema, ne?
Ja, okay. Apropos schmuddelig. Der USA- und China-Deal ist, jetzt nicht komplett in trockenen Tüchern, aber in Genf haben die Delegationen zusammengesessen. Es wurde ein Deal verkündet. Und ich würde sagen, fangen wir erstmal an mit der Frage, was wurde dort beschlossen? Und fangen dann an mit der zweiten Fragestellung, ist dieser Deal eine Gefahr für Europa-Aktien? Sebastian, das war dein Thema.
Genau, ich ordne gleich mal gerne mal den Deal an. Und es ist nur ein Deal, also es gibt jetzt wieder auf 90 Tage, beziehungsweise Bloomberg, heute früh wurde gemeldet, die meisten Analysten rechnen damit, dass bis zum Ende des Jahres also vergünstigte Zölle auf US- und chinesische Produkte vorherrschen werden. Das heißt, wir hatten es im Podcast hier besprochen, ja diesen Wahnsinns-US-Zoll gegen chinesische Produkte von 145%. Und die Chinesen haben da entsprechend dann mit 125% Vergeltungsmaßnahmen reagiert. Da war ich auch immer der Meinung, es wird einen Deal geben, den gab es jetzt. Zumindest mal temporär. Das heißt, die USA verlangen nur noch 30% Zölle, die Chinesen nur noch 10. Das ist etwas, womit der Markt im Moment leben kann. Und wahrscheinlich wird es irgendwie weitere Zölle bzw. Zolldeals da in den nächsten Wochen und Monaten noch geben. Also das hat ja auch die Märkte jetzt deutlich befeuert. Und wir hatten aber auch Deals beispielsweise Großbritannien. Indien will angeblich jedwede Art von Zoll auf US-Produkte nach unten fahren. Also Donald Trump, zumindest verkündet er momentan viele Deals und die Märkte glauben es ihm auch, dass das entsprechend dann auch das Weltwirtschaftswachstum wieder befeuern wird.
Ich glaube, das ging an dich, Timo. Du hast mich ja gefragt.
Ich dachte, Timo, du wolltest jetzt überleiten und sagen, aber was
du so die Brille abgenommen hast, wie die, so, wenn es ernst wird.
Ach so, nein. Ich habe mich nur gewundert. Also Sebastian, war das jetzt eine Frage?
Ich dachte, du wolltest es aufbauen, ich erkläre zu den Deals und dann sagst du, aber warum bin ich jetzt negativ für Europa gestimmt? Und nachdem du die Brille so runtergenommen hast, dachte ich, das ist jetzt ein Stilmittel.
Entschuldigung, nein, ich hatte damit nichts zu tun, ich wollte dich jetzt nicht irritieren. Also fahr ruhig fort, du kannst dir die Frage auch selber stellen.
Ich stelle mir die Frage selber, ich mache jetzt einfach hier durch. Ich hatte das Thema mal mitgebracht, ob der US-China-Deal, den ja die Börsen gerade feiern und die anderen, ob das nicht negativ für Europa ist, denn... Ihr erinnert euch, auch das haben wir hier besprochen, die ganzen Trumpschen Zollankündigungen. Und da kam ja auch der US-Aktienmarkt unter Druck, der Dollar unter Druck. Das heißt, wir haben gesehen, wie Geld aus dem US-Markt abfließt und zwar nicht in die Anleihen rein, sondern in andere Märkte, gerade Europa. Und ob Europa jetzt so eine neue, nennen wir es mal, Standstunde auch bekommt. Und ich war da immer ein bisschen skeptisch, ob aus diesen wirklich kurzfristigen Entwicklungen eine langfristige Folge ableitbar ist. Und was wir jetzt aber sehen ist, die Amerikaner machen momentan viele Deals, ob mit den Saudis und KI und was weiß ich. Aber zwischen USA und Europa habe ich so das Gefühl, da ist wieder eine Eiszeit angekommen. Also die Prioritäten oder Europa scheint mir auf der amerikanischen Prioritätenliste ganz unten zu sein, irgendwo am Katzentisch zu sitzen. China ist viel weiter vorne dabei und ich sehe nicht, dass da irgendwas vorangeht. Und deswegen wollte ich einfach diese, diese Einstellung mal herausfordern. Gab es ja auch Panel-Diskussionen auf der Invest und es gibt viele Videos, dass ja jetzt diese Rotation von den USA nach Europa stattfindet, weil die USA machen das, verspielen ihr Vertrauen und mit diesem ganzen Zollpolitik, da kann man sich nicht mehr verlassen und der Dollar, der geht immer weiter zurück und. Aber ich sehe irgendwie nicht, dass Europa hier aufholt, sondern ganz im Gegenteil, dass wir verkünden irgendwie momentan nichts. Und das sage ich aber als jemand, der Fan von Europa ist. Aber unsere wirtschaftliche Stärke, die wird hier wieder irgendwie in so einem politischen Klein-Klein gerade aufgelöst. Und deswegen wäre ich da vorsichtig, dass da jetzt wirklich eine Riesenbewegung stattfindet, raus aus US-Aktien rein in Europa, sondern dass wir da wieder wirklich den europäischen Anschluss und das Momentum, was wir jetzt ein paar Wochen halten konnten, dass wir das verlieren. Ist zumindest mein aktueller Eindruck, weil in diesen ganzen Deals Europa momentan keine wirkliche Rolle spielt und ich auch nicht aus europäischer Seite sehe, dass man groß sich an die USA hinwendet oder zumindest zugeht. Also das macht mir ein bisschen Sorgen.
Viele von euch kennen den renommierten Historiker, Soziologen und Bestsellerautor Dr. Rainer Zitelmann. Er hat bereits 29 Sachbücher geschrieben, darunter das herausragende Werk Die Psychologie der Superreichen. Nun hat Rainer Zitelmann seinen ersten Roman vorgelegt, 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Es handelt sich um eine Mischung aus spannendem Thriller und einer sehr düsteren Dystopie, die in der Tradition von 1984 oder auch Brave New World steht. In dem Buch wird die Studentin Alexa mit dem Journalisten Riven in die dunklen Machenschaften einer radikalen Gleichheitsbewegung hineingezogen, die die Demokratie Stück für Stück in eine Gleichheitsdiktatur verwandeln möchte. Riven und Alexa leisten erbitterten Widerstand und kommen dabei dunklen Machenschaften auf die Schliche. Ich durfte das Buch bereits vorab lesen und ich muss sagen, es hat mich richtig gehend gefesselt. Ich fand's super. Innerhalb von wenigen Tagen hatte ich es vollständig ausgelesen und ich bin ziemlich sicher, auch wenn du normalerweise keine Romane liest, du wirst dieses Buch garantiert lieben. Es ist so lehrreich wie ein Sachbuch und spannend wie ein Roman. Und Zitelmann, der bleibt sich auch als Romanschreiber treu. Er ist nämlich Wissenschaftler, denn das Buch, das handelt von einer Zukunft, die viel wahrscheinlicher ist, als aktuell möglicherweise viele glauben. Den Link zum Buch findest du auf jeden Fall drin in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen.
Gut so. Also muss ich auch mal ganz klar sagen, ich bin mir sicher, für den Zwischenteil, da was Europa wieder Anschluss verliert, da gibt's Memes, die am Stammtisch gefeiert werden. Aber ich meine, wir sollen jetzt, Europa soll auf die USA zugehen. Ich glaube, dass die Abhängigkeit, das hat sich wohl sehr deutlich gezeigt, mal mindestens ebenso groß ist. Und ist es ja nicht so, dass China eingebrochen wäre. China hat einfach gar nichts gemacht und hat abgewartet. Und dann wurde sehr deutlich, dass die USA Deals mit China machen müssen. Und für mich ist, ich will nicht sagen, dass der Deal mit Saudi-Arabien, dass das nicht fake ist, aber es ist ein klassischer Trump-Deal. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er nun über alle Zahlen informiert wurde. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Es gibt sogar ein Factsheet davon, vom Weißen Haus. Großartig zu lesen. 1,2 Billionen sollen hier Wirtschaftsleistung für die USA entstehen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das in etwa das 5- oder 6-fache des Bruttoinlandsprodukts von Katar ist. Und die haben mal eben 1,2 Billionen Deal mit Katar gemacht. Also es kann eigentlich nur bedeuten, Trump hat gesagt, keine Sorge, so tief wird der Ölpreis nicht fallen. Wo sollen denn sonst das 6-fache des Bruttoinlandsprodukts aus Katar in die USA fließen? Also, ist ja schön. Und er hat dafür immerhin für diesen Deal eine neue Air Force One bekommen, dem Vernehmen nach. Aber das sind für mich nicht die Deals. Der China-Deal ist gemacht und der Deal mit Europa wird aus Sicht der USA entstehen müssen. Selbstverständlich bedeutet das natürlich auch, dass für Europa diese Gefahrenlage derzeit besteht. Wir brauchen natürlich auch den Deal, aber das Export-Import-Verhältnis USA und China ist natürlich noch gewichtiger. Ich habe aber schon den Eindruck, dass hier der politische Wille ist, ja, woher das Geld nehmen, das wird dann natürlich nachher wieder die Frage sein, aber es wird doch in Infrastruktur investiert. Wir haben doch, wir sehen doch die Bewegung, die da gerade stattfindet. Und wir sehen auch nach wie vor die Geldbewegung in europäische Aktien. Also, das ist für mich das Entscheidende. Sie laufen nach wie vor besser als die US-Indizes. Never bet against USA, I know. Und es bleibt ja auch bei mir im Portfolio mit 40-45% der Hauptanteil. Aber jetzt, nachdem wir vor 4 Wochen gesagt haben, das ist nicht der richtige Weg, den die USA da beschreiten. Das würde ich mit Doppelstrich nach wie vor so stehen lassen. Also, dass sich das alles in Wohlgefallen auflöst unter Donald Trump in den USA, das halte ich für eine steile These.
Also, dazu möchte ich auch noch mal was anmerken. Ich habe jetzt neulich mit Markus Weiß von Spider ETF gesprochen. Spider ETF gehört zu State Street, das ist die Depotbank für die Profi-Investoren. Also dort führen BlackRock und Vanguard und die ganz großen Adressen ihre Depots. Ja? Die haben 40 Billionen US-Dollar under Custody und die können dann diese Flows sehr gut tracken, die da stattfinden bei den Profis. Und die sagen, also Europa ist deutlich attraktiver. Dort wird sehr viel Geld aktuell umgeschichtet aus US-amerikanischen Aktientiteln hinein in europäische Aktientitel. Und das belegt übrigens auch eine Studie von Amundi. Die Daten sind per 30.04.2025. Also in Europa domizilierte UCITS-ETFs verzeichneten im April 2025 Zuflüsse in Höhe von 16,9 Milliarden Euro. Das ist gegenüber dem Vorjahr im April 2024 ein Plus von 47%. Also die Rotation in ETFs auf europäische Aktien setzt sich fort. Das ist so das Fazit, was Amundi da drangehängt hat. Also ja, US-amerikanische Aktien sind aktuell in den ETF-Flows definitiv im, ja, sagen wir mal, im Hintertreffen gegenüber den europäischen Indizes. Und was du angemerkt hast, Sebastian, ist ja, ja, irgendwie gibt es gerade kein Newsflow zwischen Verhandlungen zwischen den USA und Europa. Das liegt ja aktuell daran, meines Erachtens, dass Europa und die USA sich aktuell noch nicht darüber einigen können, wie die Geschäftsordnung dieser Verhandlungen aussehen soll. Weil Trump möchte mit den Ländern direkt verhandeln. Also Trump möchte mit Deutschland verhandeln, Trump möchte mit Frankreich verhandeln. Und die EU sagt, nee, warum? Weil dafür wurde die EU ja auch mit ins Leben gerufen und gegründet, dass es einen Zusammenschluss von diesen Ländern gibt, sodass die Verhandlungsmacht gegenüber solchen großen Spielern wie den USA oder auch gegenüber China dann zunimmt. Dass es Probleme auf struktureller Ebene gibt innerhalb der EU, keine Frage. Dass ja die EU aktuell auch außenpolitisch ein Zwerg ist, aufgrund dessen, weil es halt diese strukturellen Probleme intern gibt. Also wenn da irgendein Land sagt, nee, wollen wir nicht, dann ja, spricht Europa einfach nicht mehr mit einer Stimme. Das kann ja aktuell so nicht sein. Also das heißt, wir machen uns gerade auf EU-Ebene selber die Probleme, könnten die aber leicht lösen in meinen Augen. Und diese Verhandlungen, da bin ich auch voll im Camp mit Lars, die werden kommen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Trump einlenken wird und eben nicht mehr darauf pochen wird, irgendwann, dass er einzeln mit den Ländern verhandelt, sondern dass er sich dann wirklich mit der EU an einen Tisch setzt. Also das wären meine...
Ich hoffe es. Also weißt du, was ich immer so schade finde und nicht, dass ich jetzt hier als der Europa-Basher rüberkomme. Ich habe ja auch gesagt, Trump kann eine Chance für Europa sein, dass wir jetzt endlich die Dinge selber in die Hand nehmen. Aber unsere ökonomische Stärke, diese 500 Millionen Konsumenten, diese Wirtschaftskraft, die spiegelt sich halt, du hast es genau richtig gesagt, Timo, nicht in diesen strukturellen Problemen. Die überwiegen eigentlich diesen Markt und das alles, was wir haben. Und da frage ich mich halt, ich meine, Kapital ist ein scheues Reh. Und dass Amundi und Spider und so diese Flows sehen nach Europa, das bestreite ich gar nicht. Das ist Fakt, das ist natürlich klar. Mir geht es nur darum, ein Teil dieser Verschiebung dieses Geldes kommt natürlich auch von Fondsmanagern, die gesagt haben, oh Kacke, in USA, die Märkte ziehen nicht mehr. Was hat denn gerade Momentum? Das ist Europa. Und wenn wir jetzt in Europa dieses Momentum wieder verlieren, das heißt, weil wir eben wegen dieser strukturellen Probleme keine Deals machen oder es zu lange dauert, und die US-Aktien laufen wieder besser, dann kann ich mir vorstellen, dass hier nicht eine nachhaltige Verschiebung in europäische Aktien stattfindet, sondern dass das nur so ein zartes Pflänzchen war, was dann wieder verwelkt und das Geld doch wieder in die USA geht. Und das wäre super nachteilig natürlich für den ganzen Kapitalmarkt und Europa. Weißt du, das ist so der Punkt, wo ich raus will. Ich hoffe, dass ihr da recht habt und dass wir jetzt sich da was bewegt in dieser ganzen Gemengelage.
Darf ich dazu noch mal ganz kurz was anmerken? Und zwar wäre das schön, wenn die Gelder, also dieses Billionenpaket, wenn da halt auch wirklich der Infrastrukturanteil sehr, sehr groß wäre. Also ich spiele jetzt auf dieses deutsche Schuldenpaket an. Weil diese Spillover-Effekte, wenn du in Rüstung investierst, auf die Gesamtwirtschaft, die sind wohl relativ gering. Also ihr habt es ja auch schon mal angemerkt. Also klar, du baust da einen Panzer und der steht da irgendwo rum. Hoffentlich kommt er nicht mit zum Einsatz. Ich bin auch der Auffassung, dass wir das brauchen, um dann halt einfach sozusagen gerüstet zu sein für den Ernstfall, von dem wir alle hoffen, dass er niemals eintritt. Aber wirtschaftlich gesehen ist das, profitieren dann ja eigentlich nur relativ wenige Bereiche, also in der Volkswirtschaft allgemein und dann auch nur spezielle Unternehmen. Bei diesen Infrastrukturmaßnahmen, die wir auch alle brauchen hier in Deutschland, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr da eine ähnliche Sicht wie ich drauf habt, das sollte eigentlich dann den Wachstumsmotor hoffentlich dann wieder ein bisschen nach oben treiben. Ne? Also da gibt es dann halt wirklich sehr, sehr große Spillover-Effekte, also auf die Gesamtwirtschaft.
Also ich würde gerne auch noch sagen, das ist für mich auch der Grund, warum ich nicht in ETFs investiere, die ich grundsätzlich aber nicht für verkehrt halte. Aber sollte ich europäische Politik in meinem Portfolio widerspiegeln, dann läge der Anteil wahrscheinlich bei 2 oder 3%, einfach nur aus patriotischen Gefühlen. Aber ich investiere ja in europäische Unternehmen. Und was wir sehen ist, dass es gibt ja nicht nur die Handelsbeziehungen zu den USA. Was wir sehen ist, dass dass chinesische Unternehmen und europäische Unternehmen relativ schnell aufeinander zugegangen sind, um zu sagen, okay, dann müssen wir hier kooperieren. Das passiert, das ist glaube ich auch der Druck, der auf Trump entstanden ist bei den Beziehungen zu China. Ja, wenn wir nicht wirklich handeln können, dann handeln eben alle anderen miteinander. Und das ist etwas, was einige europäische Unternehmen ja durchaus verstanden haben. Wir haben ja gute europäische Unternehmen und in die möchte ich auch investieren. Also die Brüssel-Aktie unter Leitung von der Dame, die gerade ziemlich unter Druck steht mit ihren WhatsApp-Pfizer-Gesprächen. Ich würde jetzt keine Brüssel-Aktien kaufen, darum geht's mir nicht. Also die strukturellen Probleme, die haben wir natürlich immer noch, keine Frage. Aber ich investiere Short in Unternehmen, Brüssel. Nicht in Personen. Was bitte?
Short
Brüssel, Pfizer.
Investieren und verlieren in Brüssel.
Ja, das ich weiß, das stiehlt auf den Filmtitel an, ne? Ja, weiß ich. Das ist gut. Ja.
Leben kennst und du den auch, Sebastian? Leben und Sterben in Brügge?
Nee, kenne ich nicht. Soll ich den kennen? Anschauen?
Solltest du
kennen.
Dann kommt auf die Wochenendliste.
Perfekt. Mach das. Gut. Mach das. Unsere Zuschauer bzw. unsere Zuhörer können das ja auch gerne mal in den Kommentaren kundtun, was sie von diesem Film halten. Leben und Sterben in Brügge.
Ich wollte mit Pfizer übrigens einen Übergang zu Pharma schaffen, aber vielleicht war es ein bisschen grob.
Ich habe so schnell geschaltet. Wie immer. Ich habe nicht so schnell geschaltet. Aber machen wir da weiter. Mit Pharma. Genau. Wir hatten das Thema mitgebracht.
Ich denke, das müsstest du gewesen sein.
Ich?
Ja.
Ich war das?
Sowas wie zerstört Trump Pharma, das klingt nach dir, oder nicht?
Ehrlich? Also ich hatte es auf die Liste mal draufgesetzt, aber wem es letztlich gehört, ich weiß nicht. Aber ich kann es gerne ausführen, wie du willst, Timo.
Du kannst gerne mein Thema, von dem ich immer noch nicht überzeugt bin, dass ich das wirklich war, kannst du gerne ausführen.
Ich dachte, es ist ja aufgrund der Aktualität natürlich momentan geboten, dass wir über Pharma zumindest sprechen, Big Pharma, wie es in den USA genannt wird. Denn Donald Trump, korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, ich glaube, es war am Montag, oder? Also wieder eine Executive Order und neue Verlautbarungen rausgegeben hat, dass er jetzt die Medikamentenpreise in den USA deutlich senken will. Also er spricht von 50-80% Preissenkung. Ich muss sagen, er hat da auch einen Punkt. Also es gibt Studien, in den USA sind Medikamente um den Faktor 4-10 teilweise teurer als bei uns in Europa. Ist auch einer komplexen Verhandlungstaktik oder Verhandlungsmechanismus geschuldet, während halt bei uns in Europa oder auch in Deutschland einfach ganz große Konglomerate mit den einzelnen Herstellern verhandeln, ist es in den USA eher so ein Stückwerk. Eigentlich ein bisschen so überleitend, was du gesagt hast, Timo. Hier wird die USA verhandeln mit Europa oder verhandeln sie mit den einzelnen Ländern und die einzelnen Länder sind halt dann entsprechend schwächer und akzeptieren auch andere Preise. Und so ist es ein bisschen übertragen in den USA. Das führt zu extrem hohen Kosten im Gesundheitssystem. Und Donald Trump sagt, nö, das will er nicht mehr. Er will, dass die Preise gesenkt werden und er will auch entsprechend, dass die USA nur noch den Preis bezahlen von dem Land, an das ein Pharmakonzern die billigsten Produkte oder den niedrigsten Preis verlangt. Also hat auf die Pharmaaktien erstmal deutlich draufgedrückt. Dann hat man geguckt, wer hat wie viel Anteil in USA, wer hat wie viel Marge, weil die margenstarken Unternehmen sowas ein bisschen besser wegstecken können. Die Schweizer, müsste Roche gewesen sein, haben gesagt, na, vielleicht investieren wir doch nicht mehr in den USA. Da wurde ja angekündigt, dass man da, um Trump zu gefallen, vielleicht doch Werke baut. Also es gab einen Schock durch die Pharmabranche. Aber Stand jetzt, es gibt auch wieder Erleichterung, weil Donald Trump ist nicht der allererste, der auf die Idee kommt, hier einzugreifen. Dieses Problem überschattet und überlagert sämtliche früheren Präsidentschaften. Manche Präsidenten haben sich dem Thema mehr gewidmet, andere weniger. Warum? Weil es ein unglaublicher Kraftakt ist, hier gegen die Pharma-Lobby und Branche erstmal anzugehen. Viele Versuche auch in der Vergangenheit sind juristisch gescheitert. Unter anderem, und das hat diese Woche auch ein bisschen Entspannung mit reingebracht, dass Donald Trump gesagt hat, naja, wenn wir keinen Deal hinkriegen, dann kaufen wir das halt aus den Ländern, wo ihr es billig hinschickt, eure Medikamente. Das ist juristisch auch wohl nicht möglich. Also ich möchte nur sagen, es geht jetzt wieder so ein bisschen so die Weltuntergangsstimmung durch die Branche, weil Donald Trump sich jetzt auf Pharma fokussiert. Ich bin sicher, es ist jetzt auch wieder an der Zeit, wahrscheinlich können es die meisten nicht mehr hören, dass hier ein Deal gemacht wird. Irgendwo wird man sich einigen. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann wird es so sein, dass ich trotzdem an die Pharmabranche glaube, weil dann werden die eben die Preise in den anderen Ländern massiv nach oben ziehen, um das, was in den USA weniger verlangen können, dann eben zu kompensieren. Also ich glaube jetzt nicht an den Untergang der Pharmawerte, sondern bin da eher sogar aktiv auf der Suche, wenn sie ausgebombt werden, welchen ich dazu kaufen kann. Wie seht ihr das?
Also ich sehe es ein bisschen differenzierter. Bei den Unternehmen, die ihren wesentlichen, und das sind nicht wenige, aber nicht alle, wenn es so kommt, wie du sagst, und das war alles nur heiße Luft und am Ende wird es ein bisschen weniger, okay. Aber gerade weil es ja auch schon demokratische Präsidenten versucht haben und gerade weil es ja auch ein völlig reales Problem ist, also die Gesundheitskosten, wer mal in den USA war oder es vielleicht mitbekommen hat über Freunde, das kann man gar nicht vergleichen. In der Regel sind bei guten Jobs Krankenversicherungen sind Teil der Verhandlungsmasse, der Bezahlung, der Vergütung, weil es unglaublich teuer ist in den USA. Nicht nur Behandlungen, sondern auch Medikamente. Und das ist schon gesagt, teilweise im Schnitt, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, im Schnitt über alle Medikamente hinweg das 2,8-fache, bei Verschreibungspflichtigen mindestens das 4-fache. Und wenn es um seltene Krankheiten geht, das 10-fache und mehr. Und das kann zu einem Problem werden. Und das ist meines Erachtens auch die Ursache dafür, dass fast alles an der Börse gelaufen ist. Biotech aber gar nicht. Hat am stärksten darunter gelitten, weil natürlich durch diese vermeintlichen Übergewinne, die dort entstehen, auch für viele Konzerne die Forschung erst finanzierbar ist. Insofern ist es so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Mhm. Auf der einen Seite wünscht sich mich wundert, dass keiner die Schlagzeile gemacht hat, Trump wünscht sich mehr Deutschland. Denn wir haben ja eine staatlich regulierte Preisbildung. Zentrale Organisationen sind das und nach einem Jahr wird dann nochmal geguckt. Was ich im Übrigen richtig finde, weil ich in allen Bereichen der Grundversorgung die Aufgabe des Staates sehe. In ganz, ganz vielen anderen Bereichen müsste und sollte er sich sehr viel mehr raushalten. Aber wenn es um die Grundversorgung der Bevölkerung geht, das ist zentral die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dann halte ich diese staatlichen Eingriffe und Behörden auch für, die haben eine absolute Daseinsberechtigung. Und im Vergleich zu den USA ist die medizinische Versorgung hier nahezu ein Schlaraffenland. Und unter dem Aspekt, das ist schon real. Also wenn die Unternehmen deutlich weniger bekommen, dann sprechen wir bei einigen Unternehmen dann von massiven Umsatzeinbrüchen, von viel niedrigeren Margen. Und gerade weil eben sehr viele Länder hier eine staatliche Regulierung drin mit haben, funktioniert in dem Sinne auch nicht der freie Markt, dann holen wir uns den Gewinn anders. Also wenn, je nachdem, wenn er wieder zurückrudert oder sagt, es ist halt, wir bauen Verhandlungsmasse auf und so, das weiß ich nicht. Aber ich würde Unternehmen, die ganz wesentlich ihr Geld im Pharmabereich in den USA verdienen, derzeit nicht übergewichten und mir sehr genau anschauen, die Unternehmen, bei denen ich drin bin. Denn wenn es kommt, das ist nicht, dann wird es wirklich, dann stehen die Unternehmen nicht vor dem Aus. Und nochmal, es ist ein zweischneidiges Schwert. Forschung kostet sehr viel Geld. Wo kommt das dann her? Aber das ist eine reale Gefahr, über die wir hier sprechen.
In den USA ist wieder die Earnings Season ausgebrochen. Das ist die Zeit der wichtigen Quartalszahlen, Wobei man ganz ehrlich sagen muss, Hunderte bzw. Tausende von Unternehmen melden ihre Zahlen. In diesem Dickicht muss man erstmal den Überblick behalten. Das tun wir und sprechen natürlich Woche für Woche über die interessantesten Unternehmen und deren Zahlen. Deswegen lasst ein Abo da auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen. Dann werdet ihr natürlich informiert, wenn wieder eine neue Folge von By the Dip online geht.
Ja, also da kann ich mich eigentlich vollumfänglich anschließen. Also ich sehe das tatsächlich genauso wie du, Lars. Und man muss sich ja immer vergegenwärtigen, es geht da um Menschen, es geht da um die Gesundheit von Menschen. Und insofern ist in dem Falle tatsächlich ein höheres Maß an staatlicher Intervention auch tatsächlich gerechtfertigt, wobei das natürlich immer ein sehr, sehr schmaler Grat ist. Und ich kann diese Frage, zerstört Trump die Pharmaindustrie, jetzt nicht beantworten. Also in der Tendenz nein, weil Sebastian, du hast es gesagt, dass dort möglicherweise dieselbe Strategie gefahren wurde wie jetzt bei den Zöllen. Also das heißt, dass erstmal sehr viel angekündigt wird und dann aber sozusagen auch möglicherweise das einfach Verhandlungsmasse ist, um dann so ein Minimumziel zu erreichen und dann halt einfach gute News, großartige News verkünden zu können. Ich hege in dem Falle tatsächlich auch ein bisschen Sympathien für die Vorgehensweise von Trump. Was natürlich schwierig ist für jetzt einige Aktionäre. Also ich glaube, es betrifft ja jetzt nicht nur unbedingt die Pharmabranche, sondern halt insgesamt die Gesundheitsindustrie. Also United Health ist jetzt ja auch sehr stark runtergekommen. So ein langfristiger Läufer, den offenbar, wenn ich jetzt die Rückmeldungen in unserer App so sehe, tatsächlich auch viele deutsche Privatanleger im Portfolio haben. Und wenn man sich den Kursverlauf der letzten Jahre, Jahrzehnte kann man eigentlich sagen, anschaut, dann auch mit Sicherheit zu Recht, weil man gesagt hat, das ist ein defensives Geschäftsmodell, das ist ein Krankenversicherer, die haben zudem sehr gute Maßnahmen ins Leben gerufen, um also quasi die Gesundheitsbranche weiterhin zu digitalisieren und effizienter zu machen. Das ist smart und da möchte ich dabei sein. Jetzt kommen allerdings sehr, sehr hohe Behandlungskosten sozusagen auf United Health zu. Viel größer, als sie das offenbar erwartet haben. Und insofern ist die Aktie wirklich sehr, sehr stark abgestraft worden. Also ich habe zwei Beiträge innerhalb der letzten zwei Wochen, also einen noch brandfrisch in dieser Woche, in die App mit reingepostet. Und ich habe gerade mal geschaut, das war, ja, also 84 Leute haben sich dazu geäußert, unter anderem auch du, Lars. Du hast gesagt, okay, in dem Chart, der sieht so aus, als würde er noch neue Tiefs machen. Und da sieht man halt einfach das Interesse auch daran. Ich würde jetzt zum Beispiel auch die United Health nicht auf dem Niveau mit einsacken, weil mir da jetzt im Zuge des Newsflows und halt auch dieser massiven roten Kerzen, die da jetzt ausgebildet worden sind, also einfach, das ist mir halt einfach gerade zu heiß, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und die Betrugsvorwürfe, die ja aktuell noch im Raum stehen. Also genau, Health hatte ja erstmal unglaubliches Pech, dass du da den CEO einer Sparte, der in New York erschossen wurde, dann hast du schlechte Zahlen. Und dann hast du ja auch jetzt alle, die sagen, naja, das wird wieder dieses amerikanische Gesundheitssystem. Ich glaube, wir haben ein bisschen jetzt angedeutet, wie komplex das ist. Da hast du ja Medicare und Medicaid, wo ja auch wieder aufgebrochen werden soll. Also, und jetzt hast du da noch angebliche Betrugsvorwürfe. Also da ist schon eine Menge, was auf diesem Wert lastet. Wäre jetzt für mich auch erstmal so abwarten.
Wobei man Pharmabranche dann auch noch vielleicht als Fazit drunter auch noch dann separieren muss. A, gibt es auch immer davon einige, die profitieren. Also Generika-Hersteller wären natürlich sofort attraktiver. Wenn es denn so käme, ist ein Wenn-Dann-Szenario. Und dann gibt es auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die ihren Schwerpunkt nicht in den USA haben. Und darüber hinaus sind natürlich einige Krankheiten, seltene Krankheiten wahrscheinlich davon ausgenommen werden. Also das ist alles noch ziemlich, ziemlich offen.
Alles viel Potenzial natürlich wieder für Deals, wo ich ja denke. Also weißt du, du kannst am Ende wieder viel rausnehmen und es gibt einen Deal, irgendein Medikamentenpreis fällt 80% und der Rest. Also warten wir mal ab.
Es war ein bisschen bitter, als er hat ja da auch noch, manchmal hat er ja so einen Moment, wo man denkt, oh, da hat er jetzt mal gerade einem reingedrückt, da würde es mir auch gefallen. Ich glaube, die Pharma-Lobby hat letztes Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe, 600 Millionen, diese Lobbyverein, 600 Millionen für Lobbyarbeit. Wo fließen eigentlich 600 Millionen für Lobbyarbeit hin? Ich denke, die werden Bäume pflanzen, sowas machen zum Beispiel, dass er gesagt hat, uns kann man nicht kaufen. Also hat er doch gesagt, so während der Wahlkämpfe und so weiter haben wir, aber uns kann man nicht kaufen. Ich dachte, warum habe ich denn an anderen Stellen andere Eindrücke? Aber ich betrachte die amerikanische Innenpolitik ja auch nur von außen, so rum.
Wenn die Pharma-Lobby auf den Trichter kommt, da gibt's ja so einen Meme-Coin, den könnten wir jetzt einfach mal ein bisschen ankurbeln. Ja, mal sehen.
Ach, ich dachte, du wolltest sagen, so ein Podcast. Da wären wir aber drunter zu haben.
Du vielleicht. Ich nicht.
Nein, selbstverständlich nicht von der Lobby. Ich meine, naja gut, machen wir weiter.
Gehen wir rüber zu einer Branche, die von diesen Problemen aktuell nicht betroffen ist, also die zumindest noch nicht ins Kreuzfeuer des Weißen Hauses geraten ist oder zumindest auch in den Blickfeld. Pascal hat eine Hörerfrage gestellt in unserer App. Liebe Grüße. Coinbase versus Robinhood. Übrigens, ganz kurze Anmerkung. Schön, dass euch dieses Aktienduell-Format so gefällt. Können wir gerne öfter machen. Also muss jetzt nicht unbedingt in jeder Ausgabe irgendwie mit dabei sein, aber können wir sehr, sehr gerne immer mal wieder aufgreifen, wenn ihr da geeignete Pärchen findet. Also die vielleicht ein bisschen spannender sind als Coca-Cola versus Pepsi oder so. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ausgelutscht. Aber Coinbase versus Robinhood. Welcher der beiden Broker ist kaufenswert? Ich positioniere mich da ganz klar für Robinhood, die ich viel spannender finde, aktuell, die aus meiner Sicht auch viel günstiger bewertet sind, die jetzt gerade auch noch Europa expandieren. Da muss man mal schauen, da muss man mal ein Fragezeichen dran machen, ob das wirklich immer so klappt. Das hat andersrum auch schon nicht so gut funktioniert, dass deutsche oder europäische Banken versucht haben, in irgendeinem anderen Markt Fuß zu fassen. Ich meine, Sequoia, also dieser Venture Capital Geber, dass die sich an Trade Republic beteiligt haben beispielsweise. Das ist jetzt, was ja im Wesentlichen, sind wir mal ganz ehrlich, so ein deutsches Robin Hood ist. Ja, das ist aus meiner Sicht jetzt nicht verwunderlich, weil ich glaube, es ist immer schwer, so ein Erfolgsmodell, was in einer Region funktioniert hat, mit einer Klientel an Bankkunden oder Brokerkunden, dasselbe Modell einfach eins zu eins zu transferieren und zu sagen, ja gut, wir kommen jetzt mit unserer tollen Brand und gehen jetzt einfach nach Europa und dann drücken wir aufs Marketingbudget drauf und dann haben wir einen Haufen Kunden. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Und zumal Robinhood hier zumindest in der deutschen Medienlandschaft, auch nicht ganz unumstritten ist, zu Recht meines Erachtens nach. Das schmälert aber jetzt nicht den Eindruck, dass Robinhood aktuell deutlich besser in Tritt ist als Coinbase, sowohl vom Kurs als auch von der Gewinnsituation. Coinbase hat jetzt relativ bescheidene Zahlen gemeldet. Coinbase hat jetzt einfach nur in den letzten Tagen davon profitiert, dass sie in den S&P 500 aufsteigen und insofern dann natürlich sich auch ETFs und andere Investoren eindecken müssen. Ich halte Robinhood definitiv für spannender und sehe da auch mehr Potenzial, mache aber ein großes Fragezeichen an die Europa-Expansion.
Wie seht ihr es? Wenn du mir gibst, ich hau mal ein paar Zahlen raus. Ich habe hier wunderbar mal, damit jeder auch ein bisschen vergleichen kann, was er besser findet. Ich sage auch gleich, weil er mein Favorit ist, eindeutig. Aber wenn wir mal Market Cap anschauen, Robinhood 54 Milliarden, Coinbase 67. Performance-Vergleich über die letzten 3 Jahre war Robinhood mit 500%. Deutlich besser als Coinbase mit 300%, wobei man sagen muss, das ist ein bisschen so eine On-Off-Beziehung, was die Performance angeht. Manchmal ist auch Coinbase besser. Ich nenne euch mal noch ein paar Kennzahlen, also so mal generell raus. Dividende braucht man gar nicht gucken, da gibt's nirgendwo was. Wenn wir aber mal Richtung Bewertung gehen, also fürs Forward-KGV für die nächsten 12 Monate, Robinhood 48, Coinbase 45. Also nehmen sich jetzt nicht sonderlich viel. Umsatzwachstum, Durchschnitt über die letzten 5 Jahre, Robinhood 60%, Coinbase 63%. Beim EBITDA hier entsprechende Marge, beziehungsweise geschätztes Wachstum in den nächsten 12 Monaten, 60% bei Robinhood, 55% bei Coinbase, also auch relativ eng. Gewinnmarge, spannend, Robinhood 91%, Coinbase 85%. Und dann eigentlich, wenn wir noch am Ende mal draufschauen, so beim Cash-Bestand, Robinhood hat 13 Milliarden, Coinbase hat 8 Milliarden. Die Verschuldung ist allerdings bei Robinhood mit 120% verglichen mit dem Eigenkapital deutlich höher als bei einer Coinbase mit 44%. Also ich würde sagen, ich habe mal das ganze Ding, wenn ihr Seeking Alpha kennt, da kann man ja wunderbar mal die Vergleiche laufen lassen. Man kann den einen besser finden oder den anderen. Wenn ihr mich jetzt aber fragt, wen ich besser finde, bin ich bei Timo. Timo hat die Punkte genannt. Ich würde aber ergänzen, Robin Hood finde ich besser, weil die breiter aufgestellt sind. Also Coinbase ist sehr im Kryptobereich. Robin Hood 27% des Umsatzes im ersten Quartal war Krypto-Trading, ist auch ein wichtiger Einnahmefaktor für die, aber die versuchen halt auch noch zu gehen in Richtung breite Geldanlage, Vermögensverwaltung, Informationen, vielleicht auch Banking-Services. Also da gefällt mir Robinhood deutlich besser von der breiteren Aufstellung. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich bin sowieso kryptoaffin, dann vielleicht die Coinbase, aber ich mag Diversifizierung und deswegen finde ich der Robinhood einfach deutlich besser. Bei den Kennzahlen, finde ich, kann sich jeder fast herauspicken, was ihm besser gefällt, weil es gibt da keinen klaren Sieger in meinen Augen.
Sehr guter Punkt, Sebastian. Also das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Robinhood kommt aus dem, sagen wir mal, eher klassischen Broker-Geschäft, also aus dem Aktienhandel. Coinbase kommt klassischerweise aus dem Kryptohandel. Und ich glaube, es ist viel einfacher für Robinhood, in den Kryptohandel mit einzusteigen. Sie haben jetzt auch einen Zukauf getätigt. Das für Coinbase sozusagen einfacher, also es ist viel einfacher für Robinhood in den Kryptohandel einzusteigen und dort sozusagen den Platz hier anzugreifen, als das andersrum möglich ist, dass Coinbase sozusagen ein ganz großer Aktienbroker wird. Also ist meine These, kann man anders sehen, aber jetzt übergebe ich erstmal an Lars. Hast du da einen Favoriten?
Ich kann es kurz machen, ich habe keinen Favoriten und ich finde... Nee, leider nicht. Und zwar glaube ich, die Wettbewerbssituation für beide wird zukünftig, ist zumindest so, dass ich nicht ausschließen kann, dass andere Wettbewerber damit reinkommen. Es ist ja auch ein Potenzial an Anlegern, was du da immer wieder neu akquirieren musst, was nicht unbegrenzt ist. Also ist es kein klassisches Plattformgeschäft und wir können jedes Jahr 30% wachsen. Zudem ist es Risk-on an der Börse. Auf jeden Fall, wenn die Stimmung sich verschlechtert, dann werden beide aus unterschiedlichen Gründen, ich glaube Robinhood, vielleicht habt ihr euch das genauer angesehen, ich glaube, sie machen 80% ihres Umsatzes mit den Kunden, die hochspekulativ unterwegs sind, nicht mit ETF-Sparplänen. Und von daher, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich Coinbase nehmen, eine Aktie, die ja auch so ein bisschen als eine Aktie genommen wird, wenn man auf eine Rallye im Altcoin-Sektor, zumindest sieht man da eine gewisse Korrelation, setzt. Und ich finde sie charttechnisch, nochmal, fundamental sind für mich beide mittel- und langfristig nicht interessant. Aber charttechnisch finde ich die Situation bei Coinbase super spannend. Ja, während wir gerade drüber sprechen, sind wir bei $247 in der Vorbörse und im Idealfall wird das Tief, also dieses Kurslückentief bei $230 gar nicht unterschritten, aber nie $220, dann steigt die Aktie wahrscheinlich in Richtung Allzeithochs und das ergibt ein ganz interessantes Chance-Risiko-Verhältnis für Anleger, die sich des Risikos natürlich bewusst sind.
Tatsächlich habe ich auch die Coinbase bislang eher gehandelt. Also 2-0 steht es da für mich. Zweimal was wirklich ganz gut.
Ja, dann lass dir das 3-0 nicht entgehen. Ich habe es dir gerade gegeben.
Aber es steht noch 0-0 mit Robinhood und ich sehe die Wahrscheinlichkeit höher, dass das mit Robinhood besser geht.
Also steht sagen wir mal, bis August steigt Coinbase oder Robinhood mehr? Das ist ein kurzer Zeitraum, weiß ich.
Bis August?
Ich habe die Antwort schon gesagt, deswegen wäre es... Nee, Freunde, das war keine, das war in dem Sinne keine Frage, ich habe es gesagt.
Coinbase. Ach so, du hast es, ach so, ja, okay. Gesagt. Nee, alles gut. Ja,
ihr
gut,
könnt natürlich eure Meinung hinzustellen.
Nein, also so bevor ich jetzt hier anfange...
Aber in Frage gestellt wird hier nicht.
Okay, also Lars hat die Ansage gemacht, jetzt muss Coinbase auch liefern. Mhm. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, warum Sebastian Angst vor einer bestimmten Entwicklung beim Goldpreis hat. Also,
und wie viel er verkauft hat, wollen wir wissen. Das hat mich zuerst interessiert. Das
gar nichts. Nee, gar nichts habe ich verkauft. Nach. Das ist ja immer das Interesse. Lars, du bringst genau das rein, worüber ich jetzt erstmal ausführen wollte, weil es ist ja unbestritten, dass ich ein großer Goldbulle, also Goldfan bin. Und die Leute sind dann verwirrt, wenn ich mich aber zu Gold auf YouTube in dem Video auch mal skeptisch äußere. Ich hatte erst neulich eine Entwicklung bei Gold aufgezeichnet mit geopolitischen Risikoprämien, was zu einem Abverkauf führen könnte. Der kam jetzt auch. Ich werde es auch gleich das nicht wiederholen, sondern noch einen neuen Aspekt reinbringen. Aber ich finde, wenn man langfristig von was überzeugt ist, Aktien, Gold oder was auch immer, sollte man trotzdem sich immer mal wieder hinterfragen, welche Risiken können denn auftreten, dass es kurz- oder mittelfristig auch mal in die Gegenrichtung geht, weil dann hat man das natürlich irgendwo psychologisch verarbeitet und kann sich dann überlegen, okay, ab welchem Niveau stocke ich die Position vielleicht wieder auf. Das heißt, worüber ich jetzt spreche, heißt nicht, dass ich irgendwas von meinem Gold verkauft habe, sondern eigentlich, dass es Warnsignale gibt momentan im Markt, was für eine Korrektur spricht, die sehen wir gerade. Und was ich jetzt hier noch mitgebracht habe, was mir auch noch zusätzlich zu meinem letzten Video Sorgen macht, ist, dass die Bank of America macht ja immer diese regelmäßigen Fondsmanager-Befragungen. Da nehmen 300-500 Leute teil und die verwalten irgendwo zwischen 300 und 800 Milliarden Dollar, also eine Menge Geld. Und da ist jetzt Gold zum zweiten Monat in Folge der Most Crowded Trade. Das muss jetzt erstmal noch keine Warnung sein, denn die Magnificent Seven waren da monatelang der Most Crowded Trade. Das heißt aber nur, dass innerhalb der Branche ganz viele schon Long Gold sind, dass also relativ wenig Geld an der Seitenlinie steht und dass dadurch natürlich auch mehr zittrige Hände reinkommen, auch im institutionellen Bereich, die vielleicht dann doch schneller wieder rausgehen. Und wenn Gold jetzt so oben auf dem Podest steht und so in der Aufmerksamkeit weit oben steht, da muss ich sagen, das macht mir irgendwo ein bisschen Sorgen, weil das macht auch das Edelmetall korrekturanfällig. Wir sind jetzt von den Hochs, wenn ich mal in den Chart aktuell reinschaue, auch ein Stückchen zurückgekommen. Also derzeit Gold in Dollar gerechnet steht momentan bei, jetzt finde ich es noch hier, 3.210 Dollar. Die Allzeithochs hatten wir mal während des Tageshandels bei 3.500 US-Dollar. Das heißt eine Korrektur bis jetzt 8%. Das ist noch nicht dramatisch. Aber wenn wir jetzt hier so unter die Unterstützungszone bei 3.150 gehen, so zurück in diesen langfristigen Aufwärtstrendkanal rein, dann ist da schon noch ein bisschen mehr Potenzial drin. Und gerade dadurch, dass Gold halt ein most crowded trade ist, also ein überlaufener Trade aus Sicht der institutionellen Anleger, ist da noch eine Menge Abwärtspotenzial drin, wenn die auch Positionen auflösen. Also als langfristiger Anleger sage ich, eine Korrektur werde ich auch gerne nennen, wann ich wieder nachkaufe. Aber man sollte sich schon ein bisschen einstellen, dass bei Gold schon ein gewisser Hype-Effekt drin ist. Dass aber langfristig die Schulden immer weiter steigen und dass wir auch mehr Inflation sehen werden zur Entschuldung, das ist der Faktor, der Gold antreiben wird. Aber kurzfristig gesehen halte ich Gold momentan für anfällig für eine größere Korrektur.
Ich mach's kurz. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch ich finde die Struktur, ja, ich spreche jetzt über die Markttechnik, sieht so aus. Wir haben gestern ja leicht gedreht, sieht so aus, als ob wir noch möglicherweise ein Hoch oder das Test des Hochs im Kasten hätten. Übergeordnet sage ich auch, die nächste größere Bewegung könnte dann eher mal zur Unterseite sein. Aber die langfristig bullischen Aussichten von Sebastian teile ich aus den gleichen Gründen. Die USA haben ja derzeit keine nicht höhere Steuereinnahmen, sondern sie haben niedrigere Steuereinnahmen. Und sehr wahrscheinlich, bevor wir dann alles gesund sparen und in die USA nach Hause kommen, werden die USA erstmal wieder mehr Schulden machen müssen. Das steht beinahe schon fest. Bis zu den Midterm Elections wird das dann sicherlich auch irgendwann thematisiert. Also insbesondere auch in Europa, in China neue Stimulusmaßnahmen. Hier steht gerade gar nichts auf. Wir führen die Geldmenge mal zurück. Und sowas wird am Ende, das ist die einzige Lösung, immer durchinflationiert. Und das gibt sicherlich Gold langfristig einen weiteren Auftrieb. Aber da Sebastian nichts verkauft hat, wer wäre ich denn hier, wenn ich da dann etwas von meinen mageren Goldreserven abgeben würde? Nein, nein, das bleibt da, wo es ist.
Ich werde versuchen, Ronald Stürferle jetzt mal zum Interview zu gewinnen. Der hat mal wieder seinen alljährlichen in Gold We Trust Report rausgebracht, 400 Seiten. Führe ich mir am Wochenende einfach mal zu Gemüte. Ich habe noch nichts vor und bin auch Strohwitwer gerade. Also insofern möchte ich jetzt noch kein abschließendes Fazit hier dranhängen. Ich warte jetzt erstmal Ronald Stürferle ab, bis er dann bei mir auf dem Kanal war. Aber wer wissen möchte, wann Sebastian dann tatsächlich seine Goldposition weiter aufstockt, dem sei nochmal unser Buy the Dip, unsere App, ans Herz gelegt mit dem neuen Buy the Dip Plus, wo wir sehr viel Leidenschaft, Herzblut reingelegt haben. Wir freuen uns total auf dieses schöne neue Projekt. Und
darf ich eins noch ergänzen, Timo?
Ja.
Weil das wirklich, es ist Schlimmes, Wall Street Journal hat gerade drüber geschrieben, ob Meta sich nicht möglicherweise mal das Problem der Fake-Accounts angehen möchte.
Ja.
Garantiert Fake-Account-free. In der App sind das immer wir. Ja. Und das war auch ehrlicherweise ein Grundgedanke. Sowas ist, kostet auch ein bisschen Geld, aber es war ein Grundgedanke zu sagen, das macht dich ja fertig. Das macht dir keinen Spaß, in Instagram reinzugucken, jeden Tag. Euch auch, schreibt irgendjemand, guck mal, da sind wieder neue 5 Fake-Accounts. Am Ende bleibt dann, sich auf die sichere Plattform zurückzuziehen. Und bei uns sind sowohl Daten als auch Namen als auch Fotos safe. Das sind immer wir, die dahinter stecken. Und deswegen ist es auch echt eine Freude. Ich glaube, dass das wird bald die Lösung sein. Da musst du eben auf deine eigene Plattform zurück.
Hundertprozentig. Das war tatsächlich einer der Gedanken, warum wir gesagt haben, okay, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Plattform uns als Creator schützen. Weil offenbar gehen sie eben noch nicht ausreichend vor. Insbesondere Instagram und Facebook möchte ich mal ganz, ganz klar da herausstellen. Das ist in meinen Augen eine Unverschämtheit. Auf YouTube finde ich, da ist irgendeine KI-Werbung, wird mit einer KI-generierten Stimme von mir ausgespielt. Das bin nicht ich. Das sind irgendwelche Betrüger. Und vielen, vielen Dank an alle, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich bekomme jeden Tag sehr, sehr viele E-Mails, sehr, sehr viele Nachrichten auf Instagram. Und ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen, dass ihr da alle auch einen Blick drauf habt. Und ich denke, für Sebastian und Lars spreche ich jetzt einfach mal auch mit. Für euch gilt das ja natürlich auch. In dieser App, da könnt ihr euch 110% sicher sein, das sind wir, völlig fake-frei, dieses Ding. Und das Ganze, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet, einfach mal reinschnuppern möchtet, buy-the-dip.de. Das ist unsere Landingpage dafür. Und dort kriegt ihr alle wesentlichen Informationen. Einfach rüber switchen, jetzt hier nach dem Stream oder beziehungsweise nach der Podcast-Episode. Der Link dazu hängt übrigens auch unten drin in den Shownotes. Und ja, wir freuen uns auf euch. Also muss ich
und danke, Timo, dass du hier mit uns gequatscht hast. 1:20 Uhr. Mein sturmfreie Bude, das bedeutet für dich normalerweise nicht einen Arbeitstag. Insofern danke dafür. Aber jetzt hast du auch wirklich frei.
Oh ja, okay. Dann, Sebastian, auf geht's in Brenner.
Auf geht's. Bis gleich.
Mach's gut. Ciao.
Schönes Wochenende. Ciao.